ist eigentlich mega spannend, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur irgendwie auf eine Forecast sich zu verlassen, die irgendwo steht, ne, sondern wirklich auch mal überlegen, warum ist das jetzt gerade so? Denn letztendlich spielen wir ja mit der Natur irgendwo, wenn wir da ins Wasser gehen, und das zu verstehen ist eigentlich, ich glaube, da macht das Ganze noch viel mehr Spaß.
Geh einfach an Orte und schau halt wirklich, geh echt hin, meine Uhr, die hat so einen Kompass drin, und schau, bläst der Wind jetzt echt so, wie die App sagt, und dann schaue ich, kann ich der App jetzt gerade hier vertrauen, und anhand von dem gehe ich dann her, okay, dann wird die wohl die nächsten Tage auch passen. Also ich bin echt so ein Freak und gehe so extrem dahin.
Oh, Fabi, sei mir gegrüßt mal wieder heute Abend hier.
Sei gegrüßt. Das erinnert mich gerade irgendwie an Lateinunterricht, da mussten wir auch immer so sei gegrüßt sagen.
Ave.
Salve Magister.
Ave Caesar.
Salve Magister mussten wir immer sagen.
Sehr schön. Heute sind wir nicht im lateinischen Raum. Wir waren, ich bezugnehmend, immer noch so ein bisschen auf die Ostsee. Da waren wir die Barbaren, nicht die Römer. So, jetzt haben wir einen ziemlich weirden Start hingelegt. Wunderbar. Hat nichts mit dem heutigen Thema zu tun, glaube ich, aber egal. Ostseeraum war so mein Stichwort. Ich bin immer noch voll des Lobes für deine Forecast der Wellen bei unserem Ostseetrip. Und haben wir ja schon mal gesagt, wäre eigentlich mal ein schöner Topic für eine Episode, dass wir das Thema Forecast einfach mal so ein bisschen gesamt aufgreifen, ne, was da alles so eine Rolle spielt.
Ja, definitiv. Ist ja auch kein großes Geheimnis, das ganze Forecasting, nur man kann, glaube ich, viel falsch machen, das wir heute hoffentlich aufdecken werden.
Ja, genau. Forecasting eigentlich so Lieblingshobby, so fast jeder SurferInnen, sage ich mal, ne? Vor jedem Trip wird immer eifrig die App gecheckt, und viele habe ich auch schon gehört, die checken dann auch immer, wenn sie zu Hause sind, immer noch eifrig die App, um zu gucken, wie es denn gewesen wäre, wenn sie noch da geblieben wären, und sowas immer schön in den Swell beobachten, Vorfreude oder in Erinnerung schwelgen, geht ja beides. Und
größter Fehler. Nach dem Surftrip-Forecast schauen, größter Fehler. Wenn man weiß nie, wie es in echt ist.
Ja, das stimmt. Da hast du recht, genau. Und dann gibt's ja auch immer, dann gibt's immer die Leute auch, die den Forecast checken, einfach das Jahr über, immer um so drin zu bleiben, und dann die Webcam gucken auch noch dazu. Ne? Das ist natürlich auch immer nochmal so ein Punkt, wo man das ein bisschen üben kann vielleicht.
Ja, das tue ich.
Ja, ansonsten, es gibt jede Menge Apps und Dienste und Seiten, Webseiten zu dem Thema, wo man unterschiedliche Daten kriegt manchmal. Und Magic Seaweed, der Klassiker, den wahrscheinlich die allermeisten nehmen und da ihre Erfahrungen mitgemacht haben. Dann gibt es unterschiedliche Spots bzw. Küstenlinien und Meeresbedingungen allgemein, wo das irgendwo anders angewandt werden muss, was man da an Datenmaterial bekommt. Und ich denke, spannendes Thema auf jeden Fall. Du hattest schon einen Einstieg darauf vorbereitet, zur Theorie erstmal, wie ich das gehört habe.
Ja, genau. Also ich habe mir mal wieder strukturiert, wie ich bin. Sorry. strukturiert, wie ich bin, habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das Ganze so ein bisschen vielleicht aufbröseln könnte. Und bevor wir jetzt vielleicht so deep in das Forecasten hier reingehen, wäre vielleicht erstmal wichtig, dass man checkt, wie eine kleine Welle entsteht. Also wie entsteht überhaupt eine Welle, die wir dann surfen?
Ja, definitiv spannendes Thema. Ne? Ist, wenn man einen vernünftigen Surfkurs gemacht hat mal, was ja auch bei vielen nicht der Fall ist, dass ja auch viele einfach das so Trial-and-Error-mäßig gelernt haben oder auch Surfkurse gemacht haben, die nicht so fundiert waren. Mein erster Kurs bei Jahr 2000 war, glaube ich, auch sehr simpel. Bei Wave Tours war das dann schon ein bisschen fundierter alles. Und das Wissen alleine, wie eine Welle vernünftig entsteht und wo die herkommt, glaube ich, kann dann schon viel helfen, so eine Welle zu verstehen, ja.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Dann vielleicht starten wir direkt einfach mal mit dem Wort Swell. Das kommt ja ganz oft so.
Lieblingswort von jedem eigentlich, ja.
Ja. Jeder verwendet es und jeder wünscht sich den Swell. Meistens kommt er nicht. nee, also der Swell ist ja eigentlich so, das sind, sag ich mal, Wellen, die von weit draußen kommen. Das sind eigentlich die, die wir wollen. Wir wollen irgendwie, dass da draußen auf dem Meer irgendein fetter Orkan tobt, ein fetter Tiefdruck drüber feuert und da draußen irgendwie dann Wellen entstehen, die sich dann bis ans Ufer hin sortieren irgendwie in eine Richtung, sag ich mal, und dann am Ufer ankommen, in verschiedenen Perioden dann. Das kann man ja dann die ganzen Wörter direkt einfach vielleicht mal gleich erklären.
Ja. Macht Sinn.
Eine Periode ist halt einfach der Abstand zwischen einer Welle. Wir wollen eine möglichst hohe Periode einfach haben, je chilliger ist es.
Innerhalb eines Sets.
Ja, innerhalb eines Sets. Was ist ein Set? Aber zum Set kommen wir später vielleicht. Genau, also das ist einfach mal grundsätzlich. Wir brauchen irgendwo einen fetten Wind, der einen Swell losschickt, der dann irgendwo an der Küstenlinie ankommt. Aber halt, um jetzt wieder das Thema aufzugreifen, wie finde ich eine gute Welle, spielen da halt so viele Faktoren rein. Das fängt einfach schon mal bei der Bodenbeschaffenheit an. Du brauchst für eine gute Welle eine gute Sandbank oder ein gutes Riff. Einfach nur, weil das shaped die Welle im Endeffekt. Wie wird die laufen? Wird es eine linke, wird es eine rechte sein? Wo ist der Channel? Der Channel ist meistens an der tieferen Stelle, den brauchen wir dann, um rauszupaddeln, weil da dann meistens nichts oder weniger bricht. Auf jeden Fall brauchen wir ein gutes Riff oder eine gute Sandbank. Als Tipp, man kann sich manchmal einfach bei Ebbe, bei Low Tide, mal Küstenlinien anschauen, weil oft dann sieht man die Sandbänke, die dann bei Mid- oder High Tide dann mit Wasser bedeckt sind und uns die Wellen bescheren.
Ja.
Außer es ist eine Low Tide Sandbank. Aber.
Ja, gut, klar. Da musst du noch irgendwo einen Stöpsel ziehen zwischendurch.
Ja, genau. Oder auf irgendwelche Super Tides warten, die es ja tatsächlich auch gibt. Nee, vielleicht einfach auch mal ein Auge offen halten und einfach mal mit Bedacht ein bisschen gucken. Aber im Endeffekt quasi wollen wir eine gut geshapte Welle surfen. Und das gute Shape von der Welle entsteht einfach durch einen Offshore-Wind, also ganz klassisch, einfach, wir gehen jetzt mal echt von klassischen Bedingungen aus, wir gehen mal noch weg von Nordsee, Ostsee-Surfen und so weiter, da funktioniert das Ganze ein bisschen anders, aber wir wollen jetzt am Atlantik eine gute Welle finden, sag ich mal, und da wollen wir einen Offshore-Wind haben und einen Swell, der exakt dem Wind entgegenkommt. Wir wollen quasi entgegengesetzt Swell-Direction zu Offshore haben und das Ganze dann die Küstenlinie halt, also im 90-Grad-Winkel zur Küstenlinie. Oder? Ist das gut erklärt? Offshore-Wind ist vielleicht noch sinnvoll zu erklären. Ja. Also Offshore ist ablandiger Wind. Wir wollen halt quasi, dass die Welle aufs Ufer zuläuft und der Wind vom Land weg und die Welle somit aufstellt, die Welle sortiert und die Welle schön shaped.
Morgens 6.15 Uhr in Frankreich.
Zum Beispiel im Sommer.
Ja.
Genau. Weil sobald der Wind dann onshore ist, wird halt das Ganze nicht mehr sortiert, wird schwabbelig, die Welle bricht nicht mehr gut, die wird platt gedrückt. Wir wollen ja, dass die schön aufgestellt und steil wird, möglichst steil, ein schönes steiles Face wollen wir surfen und keine plattgedrückte Flunder so. Und Sideshore-Winde sind auch einfach, es schiebt die Welle weg, es erzeugt Strömung, die scheiße ist, wir können gar nicht an unserem am Peak sitzen bleiben. Und so weiter. Also man kann tatsächlich oft bei Sideshore-Winden surfen, dazu später, aber grundsätzlich Swell auf dem Strand und Wind vom Strand weg entgegengesetzt und das Ganze im 90-Grad-Winkel zum Strand und dann gibt's eine schöne Welle.
Ja, ne, alles andere macht eigentlich die schönen Bedingungen, die über die vielen Kilometer entstanden sind, das wirre Geschwabbel, das vom Meer kam, irgendwo, das sich dann sortiert hat. Die Schönbedingungen werden dann vom Wind halt eher zerstört. Ne? Aber
ja, komplett. Also ich finde, die besten Tage ist einfach, wenn du aufs Meer rausschaust und siehst weit draußen schon keine Gischt, sondern nur Linien reinwandern. Ja. Dann kannst du sicher sein, heute wird ein Bombentag.
Ja.
Wenn draußen auf dem Meer irgendwo weiße Gischt die ganze Zeit hin und her schwabbelt, dann weißt du, da ist irgendwo ein Wind drin, den du nicht haben willst. So.
Inwieweit finden wir es denn in der Forecast schon alles vorgebetet, was du jetzt erzählt hast, worauf man achten soll?
Im Endeffekt ziemlich alles. Nur ich bin immer der Meinung, man soll sich nie auf eine App, auf eine Plattform oder auf einen Forecast einfach versteifen oder auch nicht nur einen Forecast checken, weil ich finde, jede Forecast-App oder Website hat so seine paar Vorzüge. Im Endeffekt muss man, also dann steigen wir vielleicht direkt mal in die Forecast-App so ein bisschen mit ein. Mhm. Du hast gerade vorhin schon erwähnt, Magic Seaweed. Mittlerweile ja Surfline. Surfline hat Magic Seaweed ja aufgekauft. Kostet auch mittlerweile, wenn man es richtig nutzen will, was ich schade finde. Magic Seaweed war ja größtenteils eigentlich for free. Surfline hat man immer schon zahlen müssen, glaube ich, oder lange.
Ist auch die Basisversion davon jetzt mittlerweile kostenpflichtig? Ich habe lange nicht mehr reingeguckt, ehrlich gesagt.
Also die ist mehr oder weniger kostenpflichtig. Also du kannst dir halt keine Favoriten mehr einspeichern und kannst nur irgendwie ein paar Tage nach vorne schauen. Mhm. Ich sag's ehrlich, ich nutze die Apps nicht mehr. Also vor allem bei Magic Seaweed gab es doch immer diese Sterne. Diese gab es immer so eine 5-Sterne-Wertung. Vogelwild.
Ja, das war wirklich Vogelwild,
So oft Leute beobachtet, die diesen komischen Sternebewertungen hinterhergefahren sind. Ich dachte mir, fahrt dahin, viel Spaß euch. Weil die war halt Vogelwild, die ging meines Erachtens nur danach, dass Swell und Wind entgegengesetzt war. Aber wie die Swell Direction war und wie die Wind Direction, also ganz wilde Nummer.
Ja, ja. Bin ich auch drauf reingefallen.
Ich würde einfach jedem. ich glaube, da ist jeder mal drauf reingefallen. Ich auch. ich würde einfach jedem einfach mal empfehlen, sich Gedanken über Winde als allererstes zu machen. Winde sind einfach das A und das O im Surfen. Also einmal brauchen wir einen Wind irgendwo draußen auf dem Meer, der uns die Wellen bringt. Und einmal brauchen wir am Ufer einen Wind, der uns die Welle shaped. Heißt, wir gehen einfach in eine Wind-App rein. Ich habe lang Windfinder benutzt. Mittlerweile bin ich mehr auf Windy, muss ich sagen. Zoom da mal ganz weit immer raus und guck mal an den Spot, wo ich surfen will. Und schau mal, ist da draußen irgendwo ein Wind, der tobt, der mir einen Swell bringen könnte, und dann schaue ich mal die Küstenlinie entlang in der Area, wo ich bin, ist der Wind vom Land dann irgendwo in Richtung Offshore oder kommt irgendwie so crossmäßig oder so off oder irgendwie so, da gucke ich mal einfach immer mal.
Heißt also, du guckst wirklich in so ein Tiefdruckgebiet, in welche Richtung es da bläst, dass die Pfeile wirklich kommen sich quasi wie ein Lineal nehmen und anlegen, wie das auf die Küste drauf prescht, dann so ungefähr, ja?
Tatsächlich, ja. Also ich schaue wirklich, wo bläst der Wind hin. Und man kann, also wenn man da noch nicht so viel Erfahrung hat, ich habe da mittlerweile relativ viel Erfahrung, weil der muss es nicht im 90-Grad-Winkel auf die Küste, der Swell, der wird dann, der richtet sich. Mhm. Aber wenn man da jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, würde ich empfehlen, eine Swell-Map zu benutzen. Es gibt verschiedenste Swell-Maps. Es gibt sogar eine App, die heißt, glaube ich, Swell-Map Surf. Die ist gar nicht so schlecht. Die ist eigentlich, glaube ich, für Neuseeland. Aber wenn man bei der Karte rauszoomt und dann kann man bei Europa zum Beispiel einfach reinzoomen, funktioniert auch. Man kann jetzt nur nicht die europäischen Spots dort eingeben. Man muss halt einfach auf der Karte ein bisschen rumswipen. Und dann schaue ich mir, die geht nur ein paar Tage nach vorne, aber dann schaue ich einfach da mir den Swell zumindest mal an. Und dann schaue ich mir da, wo hittet denn der Swell die Küste, und dann kann ich ja die App switchen und gehe in Windy und schaue, wo in der Passage steht der Wind dann irgendwie auf Offshore oder geht mal so cross-off, also irgendwie halbwegs in Richtung Offshore, sage ich mal. Also gerade am Atlantik gehe ich immer danach. Und so suche ich tatsächlich im ganz grob meine Wellen. Also, und ich muss sagen, diese Swell-Maps funktionieren richtig gut. Also ich habe den in Dänemark auch teilweise, da stand da dann dran, um 13 Uhr hittet der Swell, spätestens um 14 Uhr ist der Swell ankommen. Also echt, spätestens am Tag vorher stimmt das echt mittlerweile sehr gut.
Das klingt schon mal ziemlich cool. Dann hat man auch so einen manuellen Weg, wo man sich gar nicht unbedingt um die weiter produzierten Daten aus einer Surf-Forecast-App verlassen muss. Das kann man dann nochmal zum Double-Checken nehmen, so ungefähr.
Ich verlasse mich tatsächlich gar nicht auf die Swell. Also die Forecast-Apps sind für mich nur ein Anhaltspunkt. Das sagen aber ganz viele Surfer meines Erachtens, also aus meinem Umfeld auf jeden Fall sagen, die Forecast-Apps sind ein schöner Anhaltspunkt, so geht was, geht nix. Aber im Endeffekt dir einen richtigen Überblick zu verschaffen, wo wird es echt eine richtig gute Welle passieren, würde ich einfach immer eine Wind-App nehmen. Ich nehme teilweise auch Wind-Apps aus dem Seglerbereich. Da gibt's ganz viele Apps. Da muss man einfach für sich rausfinden und experimentieren, was passt für einen gut. Also ich geh einfach an Orte und schau halt wirklich, gehe echt hin, meine Uhr, die hat so einen Kompass drin und schau, bläst der Wind jetzt echt so, wie die App sagt. Und dann schaue ich, kann ich der App jetzt gerade hier vertrauen? Und anhand von dem gehe ich dann her, okay, dann wird die wohl die nächsten Tage auch passen. Also ich bin echt so ein Freak und gehe so extrem dahin.
Ja, ist auch spannend. Das selber mal alles ein bisschen zu hinterfragen und dann zu finden, wie es wirklich gut funktioniert, ne? Ja, letztendlich, man hat bei den, nehmen wir mal Magic Seaweed, das kennen die allermeisten, man hat halt echt nicht, ja, man hat Daten da stehen, ne? Aber so im Detail, glaube ich, auch kann man es erst, wenn man sich dann die Küstenlinie auch anguckt und sowas, ne, das ist dann ja auch so ein wichtiger Faktor. Wenn jetzt, wenn in Frankreich ist, ziemlich easy eigentlich, ne? Da ist entweder Swell und on oder offshore, und wenn der Swell richtig kommt, dann kriegt fast alles seine Welle. Und der Wind zerstört alles, wenn er onshore bläst, und außer so ein paar wenigen Spots, die wahrscheinlich total übercrowded sind dann, wenn es mal so ist. Aber gerade wenn du viel in Spanien, Portugal unterwegs warst, sieht es ja ein bisschen anders aus, ne, mit den ganzen Verbuchtungen und anderen Ausrichtungen.
Ja, voll. Also, und der Wind, der turnt ja den ganzen Tag, also. Aber da gehen wir auf jeden Fall später nochmal drauf ein. Da würde ich noch ein, zwei Tipps später mal mit weitergeben. Mhm. Aber grundsätzlich gibt's auch so Swell-Maps tatsächlich in Magic Seaweed und auch in Surfline und so. Also wer sich dann eine extra App, die ist sehr gut, die nutzen auch die World Surf League. Die posten doch manchmal am Tag vor den Contests auch, wie der Swell so hittet. Das sind auch immer einfach aus den Apps so die Animationen. Aber ich würde einfach mal echt mir eine Swell-Map anschauen, weil da sieht man immer genau, wo hittet so ein roter Punkt, so, oder geht so richtig. Mhm. Also nur so findet man meines Erachtens richtig, richtig gute Wellen einfach. Weil wir wollen ja nicht irgendwelche Schwabbelausläufer eigentlich surfen, wenn wir uns schon die Mühe machen und irgendwie 1500 fucking Kilometer fahren an Atlantik, dann wollen wir doch irgendwie was Geiles surfen, und dann beschäftige ich mich doch mal kurz damit, weil ich finde, dann macht's auch nichts mehr aus, wenn ich mal 100 Kilometer die Küste hoch und runter fahre, wenn ich gerade irgendwie 1500 Kilometer dahin gefahren bin.
Da ist was dran, ja.
Also ich sehe das nicht ein, da irgendwelche Scheißwellen zum Surfen, muss ich echt sagen. Genau, nochmal, auch noch ein kleiner Tipp, was Windy zum Beispiel sehr gut kann. Bei Windy gibt's so eine Funktion, die nennt sich Stünnung. Und das zeigt, wie sortiert die Wellen sind. Also das ist auch speziell für Surfen. Surfdünnung heißt das Ganze. Und da kann man dann auch so ein bisschen gucken, wo hitten die Wellen am sortiertesten. Da sieht man durch die Lines, sind da so ein bisschen eingezeichnet. Und wo kommen die Vogelwild rumgeschwabbelt. Und da ist dann auch nochmal mit Wellenhöhe, also je nach Farbe, also lila ist eigentlich immer ganz gut. Blau und so ist eher weniger gut. Also wenn da irgendwo so lila und ganz sortiert ankommt und dann bläst da nur Offshore, dann ist da auf jeden Fall, macht Spaß dort. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Funktion, die kann ich jedem mal empfehlen, Windy reingehen und mal auf diese Dünnungsfunktion stellen und mal gucken, wo hittet denn das in sortiert, das sieht man sofort. Und dann, finde ich, kommen wieder die Forecast-Apps ins Spiel. Jetzt bin ich in der Area, ich kenne mich nicht aus, ich habe keinen Peil, wo kann man hier surfen. Ja. Klar, das sind dann die Surfspots eingezeichnet. Ich gehe dann immer hin so, sehe, okay, da hittet der Swell, und dann gucke ich in der Forecast-App, wo sind denn da Spots eingezeichnet. Klar, kann man auch auf eigene Faust losziehen, aber wenn man jetzt vielleicht nur eine Woche auf dem Surftrip ist, ja, und dann sucht man davon 3 Tage lang Wellen.
Wenn du mit, Kindern unterwegs bist und immer so Timeslots hast, wo du mal schnell losrast, dann ist das schon sehr gut, dass es katalogisierte Spots gibt mittlerweile.
Ja, oder ganz classy in den Stormrider
reingehen. Ja, das stimmt, ja.
Also wer Stormrider nicht kennt, das ist so ein Forecast-Buch, würde ich sagen, oder? Wie bezeichnen wir den Stormrider?
Ja, es war tatsächlich, ich habe mir nach meinem ersten Urlaub 2000 damals als erstes auch gleich den Stormrider-Guide gekauft, weil da mein Surflehrer von gesprochen hat. Den habe ich immer noch hier stehen im Regal, und da freue ich mich immer. Bisschen veraltet wahrscheinlich mittlerweile, aber kann ich nur jedem empfehlen, dann eine aktuelle Ausgabe sich zuzulegen.
Ich behaupte mal, die Küstenlinie hat sich seitdem nicht arg viel verändert, außer dass ein bisschen mehr der Meeresspiegel gestiegen ist. Also von dem her glaube ich, dass da gar nicht viel veraltern
vermutlich
kann.
Vermutlich, ja. Ja, der Storm Riders Guide ist wirklich ein guter Call, würde ich echt nochmal sagen. Wenn du mich fragst, so ein echtes Must-Have, was man im Bücherregal stehen haben sollte, wenn man denn noch ein Bücherregal hat heutzutage, vorausgesetzt. Aber selbst wenn man kein Bücherregal hat, findet man bestimmt einen Platz für dieses schöne Werk. Das Buch listet halt wirklich so entsprechend alle bekannten Mainstream-Spots auf, die in dieser Gegend zu finden sind. Auch mit einer Beschreibung, zu welcher Bedingung, zu welcher Gezeit und ähnlichen dieses gut funktionieren. Gibt also einen sehr guten Überblick und macht einfach auch eine Menge Spaß, drin rumzublättern. Falls du daran Interesse hast und uns mit diesem Podcast gleichzeitig ein bisschen unterstützen möchtest, ich verlinke dir in den Shownotes heute einfach mal Links zu 4 verschiedenen Ausgaben des Stormrider Guides. Da haben wir einmal Europa, die Welt, Frankreich und tropische Insel. Das sind die 4 Möglichkeiten, die es bei Thalia gibt. Das ist ein Partnerlink, mit dem du, wenn du diesen klickst und über Thalia bestellst, erhalten wir eine kleine Provision für unseren Podcast und bedanken uns ganz herzlich. Die Links findest du in den Shownotes. Auch heute wieder nochmal im Werbeblock, Stichwort Unterstützung. Vielleicht hast du auch so ganz krasse Erfahrungen mit Surf-Forecasts, wo du dachtest, ey, das ging ja gar nicht oder das war total die gute Story. Erzähl sie uns. Und das Ganze vielleicht in meinem Podcast Takeover in der Sommerpause. Ich möchte gerne meine Sendezeit hier zur Verfügung stellen, um Hörern und Hörerinnen Zeit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen oder ein Thema anzusprechen, das ihnen wichtig ist. Wenn du daran Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Wir besprechen, wie wir das umsetzen können zusammen. Und neben der Tatsache, dass du deine Message in die Welt bringen kannst, füllst du da gleichzeitig meine Sommerpause mit Content für deine MithörerInnen. Ist doch eine schöne Sache. Meld dich gern per E-Mail oder Instagram oder die Kontaktmöglichkeiten, die du in den Shownotes findest. Ja, und sonst mal wieder schönen Dank an Markus für das fixe Bildchen, das er mir gezeichnet hat. In der letzten Woche hat es nicht ganz geklappt, da habe ich ein Foto von unserer Tour genommen und es ein bisschen in Aquarell angepasst. Diese Woche gibt's wieder ein Bildchen. Danke, Markus. Checkt doch mal freaksoffashion.com oder Markus seinen Instagram-Account für mehr coole Bilder und allerhand anderes. Lohnt sich immer da reinzuschauen. Und somit geht's auch direkt weiter mit der Folge.
Werbung Ende.
Gibt ja auch für die einzelnen Regionen mittlerweile ganz gute Bücher. Ne? Ich hatte mir auf Fuerteventura einen Surfguide von Surfnomaden gekauft, das ganz gut war. Und in Neuseeland hatte ich damals auch ein Buch mir vor Ort gekauft, wo viel eingezeichnet war. Also da gibt es in den meisten Regionen ja auch echt schon ganz gute. Oder es gibt auch in viel diese Maps, die dann in Surfshops ausliegen, ne, wo du auch schon umsonst was kriegst. Die habe ich auch mal eine Zeit lang gesammelt.
Ja, voll. Habe ich auch viel gemacht. Aber Surfnomaden, guter Call, ey. Ich hatte für Portugal, als ich das erste Mal in Portugal war, hatte ich auch diesen Surfnomaden-Guide dabei. Mhm. Und habe mich dann die ersten Wochen echt nur mit dem durchgehangelt. Ey, so dankbar war ich, weil da standen sogar die Tides drin, wann die Welle läuft. Ja. Weil das ist halt dann auch nochmal das, da musst du da den ganzen Tag am Spot sitzen und warten, bis die Tide stimmt. Manchmal lief der Spot natürlich zu anderen Tides auch. Aber du hattest auf jeden Fall schon mal einen Ansatzpunkt, wie ziehe ich los. Ist einfach echt, ja. Preparen ist einfach, also ich, weil viele rennen einfach an den Strand mit ihrem Brett. Manchmal sehe ich Leute an den Strand rennen, wo ich mir denke, ei. Und da lieber mal eine halbe Stunde Gedanken machen und gute Wellen surfen.
Ja, also Fuerteventura hat mir der Guide auch super geholfen, auf jeden Fall. Der war wirklich echt wertvoll. Da haben wir auch, habe ich auch ein paar gute Forecast-Erfolge feiern können auf so einer Insel. Hast du dann ja auch immer so verschiedene Ausrichtungen. Ne?
Ja, Insel ist da der Hammer. Was ich auch jedem empfehlen kann, mein kleiner Geheimtipp, ist diese surf-forecast.com Website. Mittlerweile gibt es sogar eine App. Das ist auch das Einzige, wo ich mir echt Premium gegönnt habe. Das habe ich mir gekauft, dass ich den noch weiter nach vorne blickenden Forecast habe. Diese Website ist so sick. Also, weil man hat halt immer auch mehrere Swells, also man hat immer einen Sekundär-Swell, einen Tertiär-Swell oft noch dabei. Ja. Die sind dort auch eingezeichnet. Die Swells dort sind mega gut. Also unser Ostsee-Trip, den habe ich mit größtenteils damit geforecastet, muss ich sagen. Mhm. Außer den Wind. Aber die Swells sind dort richtig gut. muss ich wirklich sagen. Das sind echt mehr, teilweise 6 bis 7 verschiedene Swells in einem Swell eingezeichnet mit den verschiedenen Perioden, weil oft können sich Swells auch gegenseitig aushebeln oder wenn du 2 Swell Directions hast, die aufeinander knallen, dann hast du so komische Corners, so ganz komische Wellen, die auch nicht surfbar sind teilweise oder schlecht surfbar.
Da gibt's
sowas kann man halt eliminieren.
Ja, richtig raussuchen, ne? Da gibt's wirklich merkwürdige Sachen. Da hat sich Fuerteventura war auch so ein lustiger Moment. Da waren dann auch wollten auch viel die Insel erkunden und auch mal den Süden angucken und sowas. Und aber die besten Spots sind halt eigentlich oben im Norden, sage ich mal, gerade die ganzen Riffe und sowas. Und irgendwann war mal so ein bisschen oben, so ein bisschen flat und es schien so ein ganz guter Swell von Süden zu kommen. Da habe ich gesagt, heute fahren wir mal nach unten in den Süden und gucken uns das da an. Also Morro Rable da, das ist irgendwie dann auch die Hotelburgen und Sandstrand und so für Kinder richtig cool. Auch eine Surfschule da, die ich interviewt hatte sogar schon mal damals. Aber halt, war super lustig. Da sollte ein Swell ankommen, der eigentlich von Süden die Küstenlinie trifft. Und letztendlich war der auch da. Es kam aber auch gleichzeitig so ein richtig krasser Cross-Swell irgendwo von Osten, glaube ich, wäre das dann gewesen. Und das war super merkwürdig. Da lief eigentlich eine Welle, die lief irgendwie parallel zu der Küste entlang irgendwie, bis die irgendwann getroffen hat. Und gleichzeitig kam aber auch so ein bisschen was direkt vom Meer. Und diese Welle surfen war irgendwie auch ganz schön weird, muss ich sagen. Ich war auch der Einzige, der da im Wasser war und hab nicht viele bekommen, weil dann nicht unbedingt alle brach, wahrscheinlich, weil sich das so kollidiert hat. Aber super lustig. Und da war eigentlich mein größter Erfolg, diesem Swell vorherzusagen, der dann doch ein bisschen anders kam, als ich dachte, aber trotzdem gepasst hat.
Ja, das ist eh das geilste Gefühl, wenn man recht hat.
Ja, genau, ja.
Und zu dieser surf-forecast.com Website, da gibt's quasi auch, dass die Wellenenergie einzeichnet, was ich mittlerweile einen mega krassen Indikator finde. Also die Wellenenergie wird weitergeben von den Bojen auf See draußen. Mhm. Und ich schaue ganz viel da drauf. Also, weil wenn du einen kleinen Swell hast mit viel Energie, wird was brechen. Also ich würde mal sagen, vielleicht um ein paar Zahlen mal in den Raum zu werfen. Über 100 Joule bricht, ist surfbar, auf jeden Fall. Mhm. Unter 100 Joule wird echt schwierig. Und über 500 Joule geht ab. Also, ich sag mal, die meisten französischen Beachbreaks halten über 500 Joule einfach nimmer aus. Ich war vor kurzem bei 2500 Joule surfen, aber da bin ich in so einer Bay hinter Felsen, dass das nicht so krass ankam. Mhm. Also im Endeffekt, ich muss mal sagen, die Range zwischen 100 und 500 Joule kann man sich mal so im Kopf behalten. Man einfach mal beobachten auch, keine Ahnung, wenn es heute ein guter Surftag war, mal kurz in die App reinschauen oder auf die Website und gucken, was für eine Joule, also wie viel Joule denn heute angesagt waren, dass man einfach mal so einen Vergleich hat dann. Und dann kann man da für sich selber so seine kleine Statistik aufstellen. Ja. Einfach, also das beruht alles ganz viel auf Erfahrungswerten, aber ich kann jedem empfehlen, nach der Surf-Session mal die verschiedensten Apps zu checken, um dann zum Gucken, wem kann ich vertrauen, welche App nicht, welche hat denn heute zutroffen, welche nicht, weil ich habe für jede Region meine andere App, die ich persönlich behaupte, dass die genauer ist.
Naja. Ja, sehr cool. Ja, das macht Sinn auf jeden Fall, sich selber immer mehr anzugucken und immer mehr mit zu beschäftigen. Ne? Ich weiß noch, als ich angefangen habe, habe ich einfach nur auf Swell und Wind geguckt. Irgendwie, jo, Swell ist da und Wind ist offshore, super, dann los. Später hat das ja erstmal eine Weile gedauert, bis ich dann auf die Periode nochmal aufmerksam gemacht wurde, dass das schon viel ausmacht. Wenn du auch einen kleineren Swell hast, aber eine hohe Periode, dass die einfach auch dann oft druckvoller sind, als wenn du jetzt viel Swell hast und eine kleine Periode so ungefähr, ne? Und die Energie der Welle habe ich tatsächlich auch noch nie so wirklich beobachtet als Zahl. Wüsste ich gar nicht, ob die ist. Weißt du, war die bei Magic Seaweed, war die mit angegeben? Oder?
Nee, also ich meine nicht.
Glaube auch
wenn
nicht.
Ich glaube nicht. Man konnte bei Magic Seaweed ja auch so rüber swipen, wo dann die Sekundär- und Tertiär-Swells drin waren sogar.
Gab's auch, ja.
Mhm. Aber ich weiß gar nicht mal sicher. Ich muss sagen, ich bin mit Magic Seaweed einfach nie gut gefahren. Deswegen habe ich das relativ schnell wieder an den Nagel gehangen. ich habe das echt nur als Anhaltspunkt und um für die Spotsuche verwendet, weil echt viele Spots einzeichnet waren und wenn ich mich in dem Terrain nicht auskannt habe und schnell surfen wollte, dann habe ich mir da halt immer einen Spot rausgesucht. So. Ja. Oft waren ja auch Fotos dabei von den Spots, was ich immer ganz nett fand. Dann hat man so eine kleine Idee gehabt, wie es denn da aussieht.
Ja, und halt wirklich selber dokumentieren, glaube ich, ist viel wert. Ne? Ich habe mal, hatte ich auch schon, mit denen habe ich oft geschrieben, eine ganze Weile geschrieben damals, war relativ früh für meinen vom Podcast noch, war ein Pärchen, ein deutsches Pärchen, die nach Kalifornien ausgewandert sind und eine Forecast-App oder eine besser gesagt ein Surflog programmiert haben. Bujo-App gibt es, glaube ich, auch noch. Aber die haben irgendwie sich nicht mehr gemeldet. Die hatten auch irgendwie, dann hatten sie Wasserschaden in ihrer Wohnung, irgend so ein Kram, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das eine Surf-Log, wo eine Forecast mit drin war, mit den verschiedenen Sachen, mit den ganzen Daten. Und man konnte sich selber immer raten, wie man die Session fand, zu welchen Bedingungen. Und dadurch hat es automatisch auch irgendwo, sollte es dann so erstellen, zu welchen Bedingungen man denn am besten klarkommt, so ungefähr. Ich habe es nie probiert bisher. Vielleicht, wenn ich in Portugal bin, vielleicht teste ich es da mal, wenn es das Ding überhaupt noch gibt. Fand ich einen super guten Ansatz, aber dass das automatisch das dokumentiert und so Daten zusammensetzt für einen nochmal.
Ja, ich mache das zum Beispiel immer so, wenn ich einen guten Surf hatte, also einen ausnahmeguten Surf, dann gehe ich in Maps rein bei mir am Handy, setze dann einen Marker, schreibe mir dazu, keine Ahnung, heute war Nordostswell, und habe mir dann sogar so Reiseführer immer erstellt für jedes Land und mache mir das dann immer in die jeweiligen Ordner, dass wenn ich dann irgendwie weiß, ich bin in einer Region, dann gehe ich da mal rein und dann schaue ich, da, weil manchmal sieht man auch so Wellen, einmal bin ich mit dem Auto wo gefahren, da war gerade Low Tide und da waren ultra sicky Conditions, aber ich war irgendwie, hatte keine Power mehr zum Surfen, dann gehe ich mir auch kurz mal rein und speichere mir, hey, Low Tide, da waren gerade Leute surfen, sah gut aus. Wenn man dann mal wieder in der Gegend ist, kann man dann mal bei Low Tide wieder vorbeigucken, so.
Ja.
Also
ja, geil. Das ist geile
selber
Idee.
Dokumentieren ist das Wichtigste. Echt Buch führen. So, es gibt Leute, die führen da Buch.
Ja, gerade je mehr man unterwegs ist, ne, weil man in einer Region öfter halt ist, ne, das ist, macht echt total Sinn, ja.
Und macht Spaß. Also ich kann es nur empfehlen. Ich share das auch mit meinen Freunden. Also oft schreiben mir halt Freunde, hey, du warst schon in der und der Gegend schon. Und dann schicke ich den einfach straight diesen Ordner in meinen Maps einfach immer rüber. Man kann die so versenden.
Ja.
Und dann sage ich, hier meine Erfahrung, so guck mal, ob du damit was anfangen kannst und check's aus.
Ja, sehr cool.
So kann man sich ja auch dann gegenseitig einfach gut helfen.
Ja.
Worauf ich aber nur eingehen wollte, wir haben jetzt immer von Offshore-Winden geredet. Die hat man aber nicht immer. Leider.
Manchmal hat man es auch zu krass, aber das ist noch eine andere Sache.
Manchmal auch zu krass, ja. Aber vielleicht zum Thema Offshore, also vielleicht auch gerade zum Thema Sommersurfen ist das vielleicht ein tolles Thema. Macht euch mal ein bisschen, also da will ich gar nicht so viel verraten, aber man soll sich so ein bisschen mit Hoch und Tief drücken und wie die sich dann so über den Tag verhalten, Gedanken machen. Weil es gibt Zeiten am Tag, wo Offshore ist, aus Gründen. Und es gibt Zeiten am Tag, an denen Onshore ist, aus Gründen. Ich würde das mal beobachten, weil das ist echt so, das finde ich, sollte man für sich selber rausfinden. Man sollte sich einfach mal Gedanken machen zu Temperaturen unter Tags und Hoch- und Tiefdruckgebieten. Dann kapiert man sehr schnell, warum im Sommer zu gewissen Tageszeiten Offshore und zu gewissen Tageszeiten Onshore ist. Arg viel mehr will ich da, glaube ich, gar nicht preisgeben, weil das ist so sehr mühevoll erarbeitetes Material.
Ja, aber hast du vollkommen recht. Ich finde ja wirklich, gerade beim Surfen, wo es um die Natur geht, die man irgendwo, ja, physikalisch, aber halt irgendwo beobachten und messen kann, ist eigentlich mega spannend, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur irgendwie auf eine Forecast sich zu verlassen, die irgendwo steht, sondern wirklich auch mal überlegen, warum ist das jetzt gerade so? Denn letztendlich spielen wir ja mit der Natur irgendwo, wenn wir da ins Wasser gehen, und das zu verstehen ist eigentlich, ich glaube, da macht das Ganze noch viel mehr Spaß.
Mega, also ganz ehrlich, wie geil war das an der Ostsee, wo ich gesagt habe, ey, morgen sind Wellen und wir sind hin, bumm, waren da Wellen.
Ja, wirklich, und gute Wellen, also wirklich, da hatte ich nicht, ich habe gezweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber.
Ja, Also ich habe auch immer Schiss, bis ich sehe. Ja. Aber mittlerweile vertraue ich meinem Forecast echt ganz gut. Wobei halt der Forecast an der Ost- und Nordsee wieder komplett anders funktioniert. Aber darauf wollen wir in der nächsten Folge näher eingehen.
Ah ja, genau. Da haben wir den Heiko zu Besuch, der auch bei unserer Tour kurz vorbeikam und aus der Gegend kommt und wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen kann, wie das an Ost- und an der deutschen Küste beziehungsweise der Nord- und Ostseeküste läuft, ja.
Ja, genau, deswegen glaube ich, gehen wir es da mal noch gar nicht so drauf ein. Was ich noch drauf eingehen wollte, man kann auch bei Sideshore-Winden sehr gut surfen. Also man findet eigentlich bei fast jedem Wind irgendwie irgendwo eine Welle, wenn es well da ist, würde ich mal behaupten, wenn man sich die Zeit und Mühe und Muse nimmt. Das Ding ist, man braucht einfach einen geschelterten Spot. Also Frankreich ist halt da ein schlechtes Beispiel, das ist einfach nur ein riesen Sandhaufen.
Ja.
Aber sobald man dann das Baskenland betritt, hat man ja Buchten in jede Richtung. Und die funktionieren auch richtig oft bei Sideshore, weil ihr müsst ja bedenken, wenn Sideshore ist, Seitenwind, reden wir mal Deutsch hier.
Tacheles hier.
Jetzt reden wir mal Tacheles hier. Und da ist eine Bucht und da ist seitlich eine fette Felswand. Dann natürlich gibt's hinter dieser Felswand bei dem Seitenwind eine kleine Area, die ja quasi windstill ist, weil die windgeschützt ist oder ganz wenig Wind hinkommt. Dann würde ich vielleicht mal empfehlen, mal dort nachzugucken. Dementsprechend gibt's auch ja in ganz vielen unserer Meere so verschiedene Steinmolen, Hafenmolen, Hafeneinfahrten. Es sind immer heiße Spots, also
ja.
Wenn nichts geht, würde ich immer mal empfehlen, mal ein paar, einfach mal Google Maps die Küste entlang zu scrollen und mal gucken, wo sind denn hier ein paar Steinhäufen, wo sind denn hier Buchten. Man sieht auf Google Maps oft sogar die Wellen angedeutet auf den Satellitenbildern. Ja. Man sieht sogar teilweise die Sandbänke. Also einfach mal echt sich Zeit nehmen, Gedanken machen und nicht, wie es viele machen, Brett unter den Arm und an den Strand rennen und dann irgendwie enttäuscht sein, weil man kann sich den Moment echt sparen und dann, ich finde auch, viel mehr Spaß aus dem Surfen rausholen, weil wie frustrierend ist es, nur Onshore-Schwabbel-Scheiße zu surfen, da würde ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr surfen, hätte ich noch nie eine kleine Welle gesehen.
Ja, stimmt, ja. Ja, war ein gutes Beispiel an dem Spot, an dem wir jetzt waren, dass wir wirklich daher auch diese Mole hatten. Erstens ist ein super Channel zum Rauskommen und man hat echt, also der wirklich, wo die gerade dann brach, sah die richtig clean aus, ne? Und ist dann so ein bisschen verrauscht im Laufe des Weges, aber eigentlich wirklich, ja, also genauso wie du beschrieben hast, gerade schon da bei so einer kleinen Mole hat das schon ganz gut funktioniert.
Trotz 50 km/h onshore, ja. Weil das ist eben auch wieder das, also Küstenlinien können auch Onshore-Wellen dann sortieren und halbwegs okay shapen. Ich glaube mal, wir Deutschen, die nicht am Meer wohnen, brauchen jetzt nicht die Skeleton Bay 2-Kilometer-Welle, was ich heute in einer Folge von unseren Mit-Podcastern gehört hatte. aber man kann auch richtig gute, spaßige, tolle Wellen finden, die jetzt natürlich keine erstklassigen Wellen sind bei Onshore, bei Sideshore. Einfach nur, wenn man sich mal mit der Küstenlinie vertraut macht.
Ja, und wenn man nicht gerade aus Bayern kommt, dann fährt man auch gar nicht so lange dahin.
Das stimmt, ja. Ja, also wir fahren immer weit, außer nach Italien.
Ja, da ist dann für mich weit. Das können wir dann mal im nächsten Winter machen, da ist es auch nicht so kalt.
Ja, Mann, da können wir um 3-2er surfen an Silvester auf jeden Fall. Das haben wir schon hinter uns.
Fein, fein, ja.
Ja, das ist ja eben das. Also man kann an jeder Stelle auch Wellen finden. Also ich bin richtig oft in Italien surfen. Ich surf unsere lokalen Seen hier. Man muss, glaube ich, anfangen, über den Tellerrand hinaus zum Denken. So, und über Magic Seaweed hinaus zum Denken. Und einfach mal sich über Bodenbeschaffenheiten, über Tiefen von Meer, von Seen, also es gibt auch sehr tiefe Seen, die dadurch sehr gut Swell generieren. Also einfach mal Gedanken machen, bevor man loszieht und nicht irgendwie stumpf losbrettern, so, hier müssen doch Wellen sein.
Ist halt das Phänomen, ne, dass dann halt auch alles zu einem Ort fährt und sich dann noch darüber wundert, dass da alles völlig übervölkert ist, ne. Ja, vielleicht läuft da die beste Welle, aber denke auch, ne, wenn ich überlege halt, wie als ich angefangen habe mit Surfen, da hat mir auf jeden Fall niemand irgendwo hat mal was gelesen oder gehört, dass man an der Ostsee gescheit surfen kann, an der Nordsee, höchstens auf Sylt vielleicht so ungefähr. Das war natürlich bekannt, aber ansonsten ging das ja offiziell nirgends. Das hat man nirgends gelesen oder gehört. Und im Laufe der Zeit kam immer mehr so dazu. Und ich glaube auch, dass das Ende der Fahnenstange für Surfen in Deutschland oder in unseren Binnenmeeren halt echt noch nicht erreicht ist, ne, dass da eine Menge mehr geht. Als ich hier von Israel gehört habe, von der Kati damals, dass da rund ums Jahr im Mittelmeer eigentlich gute Wellen sind und im Winter richtige Barrels und so richtig heftig Ozeanbedingungen und selbst im Sommer eigentlich immer fast irgendwo Swell da ist, dachte ich auch, ja, krass. Warum war ich da noch nie?
Ich hatte vor ein paar Tagen genauso ein ähnliches Gespräch mit unserem lieben Jonas. Ich habe ihm so einen Spot gezeigt an so einem echt, das ist eigentlich ein sehr beliebter Touri-Ort in Italien. Und dann war direkt der erste Kommentar, ja, da war ich schon 5-mal mit meinen Eltern, da war immer Badewanne. Und dann habe ich gesagt, ja, und wann warst du da? Ja, Sommerferien. Sag ich, ja, aber du kannst doch nicht, nur weil du 5-mal in der Sommerferien dort warst, davon ausgehen, dass dort das ganze Jahr Badewanne ist. Also, nee. Das kann nicht sein, dass man das... Ist wirklich, das hat der Ton ernst gemeint. Der war so... Und dann habe ich ihm so ein Video gezeigt, wie dort halt so richtig clean Lines reinmarschieren. Und er so, ja, okay. Aha, und das ist von uns hier halt nur 550 Kilometer weg. Also das ist halt für uns quasi ein Katzensprung zum Surfen.
Ja.
Und ja, einfach mal über den Tellerrand rausdenken, einfach mal gucken... Und sich einfach mal Gedanken machen, weil ich glaube, man kann an so vielen Orten surfen, wo man einfach keinen Surf erwarten würde. Also ich bin so viele Orte schon gesurft, weil ich ja eh tendenziell eher so der crazy Dude bin. Also nur so als Beispiel, ich habe mir ein halbes Jahr Zeit genommen mal zum Surfen und war davon eigentlich 3 Monate in Dänemark und habe eigentlich jeden Tag gesurft. Ich weiß, vielleicht 4 oder 5 Off-Days. Einfach nur, weil ich mir Gedanken gemacht habe und halt, ja, Lust hatte, viel Auto zu fahren.
Ja, sau spannend, wirklich von dir das auch mal zu hören, gerade wenn ich bedenke, dass du quasi erst in Corona-Zeiten so wirklich angefangen hast damit, ne? Das ist schon, muss man schon der Typ für sein, muss man auch sagen, dass du dich da so schnell so reingehauen hast. Aber ja, umso besser zeigt es, wie es gehen kann, ne? Das ist, dass du eben auch gar nicht 20 Jahre Surferfahrung brauchst, um sowas irgendwo mal rauszufinden und dann wirklich gut umzusetzen, ist doch richtig, ja, inspirierend, finde ich.
Ja, das freut mich. Ja, ich habe tatsächlich ja so kurz vor Corona irgendwann das Surfen angefangen, aber dann halt direkt voll intensiv die ganze Zeit und ja, man sieht ja, also man kann dann auch schnell gut werden, wenn man schnell viele gute Wellen surft. Also ja. Wenn man bekommt ja auch einfach mehr Wellen. Also ist mal ganz ehrlich, wenn clean conditions sind, dann paddelst du 2-mal und bist auf der scheiß Welle.
Ja,
im besten Fall. Jeder hat's schon mal erlebt. Mhm,
genau. Mhm.
Und dann macht man auch Progress.
Vielleicht auch so ein bisschen so zum Abschluss nochmal persönliche Frage. Ich habe schon mein Highlight, das funktioniert hat, habe ich schon erwähnt auf Fuerteventura. Das war ganz cool, dass das echt geklappt hat, dass wir dann in den Süden runtergefahren sind, wo es vermeintlich am schlechtesten ist von den Bedingungen. Und da ich dann was ging, während tatsächlich im Norden, glaube ich, ziemlich flach war. Und ja, so ein Best-of von Missglückten kann ich gar nicht sagen. Das kam einfach zu oft vor, glaube ich, dass ich da irgendwo stand und dachte, ey, hier war doch Swell angesagt. Warum ist denn da jetzt nichts? Genau wie du es beschrieben hast. Die Leute laufen mit ihrem Brett zum Strand und sind enttäuscht, wenn sie dann irgendwo nicht nachgedacht haben. Ist mir, glaube ich, schon oft genug passiert. Hast du so Highlights in beide Richtungen?
Ich habe ein Highlight, das tatsächlich einfach gar nichts angesagt war. Also wirklich Flat Bolzen eben, so Windstill und Swell 0,0. Es war in Dänemark an einem sehr bekannten Riff dort, das so ein A-Frame-Slap-mäßig eigentlich wirft. Und ich bin aber halt trotzdem, ich laufe halt trotzdem jeden Tag einmal über die Düne und guck. Und ich hatte dahinter so einer Düne pennt irgendwie mein Bus und dachte mir, ach komm, gucken wir doch mal über die Düne rüber und dann war einfach wirklich das ganze Meer Bolzen eben und nur auf diesem Riff lief so ein perfekter fucking A-Frame, der okay. Halt vielleicht so Knie bis Hüft hoch war, also eine Longboard-Welle auf jeden Fall.
Ja.
Aber so perfekt fucking clean und alles außenrum war Bolzen eben. Und es war einer der wenigen Tage, wo ich sogar Dänemark in Boardshorts surfen war, weil das war im August.
Geil.
Und dann war ich in, habe ich mir einfach nur mein Longboard, weil das lag eh so unterm Auto rum, das hatte ich dann nur so reingeworfen, bin ich so über die Düne und war dann in Boardshorts, habe ich mir so 10, 15 Wellen komplett alleine gegönnt da.
Super Traum eigentlich.
Wellen. Ja. Ein paar Nose Rides, hatte so Hang Fives dabei, also echt geil. so komplett allein, voll viele Leute, die so am Strand spazieren waren, sind stehen blieben und wir haben mir so zugeschaut. Irgendwie cooler Tag, so Sunrise-Session irgendwie, ganz morgens, leicht neblig. Irgendwie war auf jeden Fall so eine Hammer-Session, so nix angesagt und ich konnte mir so 10, 15 Wellen grabben und dann war aber flat. Also das war so, es war nur so ein Stundenfenster und dann war es vorbei, ja.
Momente, wo man vielleicht doch anfängt, an Gott zu glauben.
Ja,
jetzt wäre man nochmal blasphemisch hier zum Ende.
Ja, aber das hatte ich an dem gleichen Spot schon mal. Das war noch, das ist auch eine lustige Session, Geschichte, die kann ich nur ganz kurz so, da lief nur die, jede dritte Welle vom Set, also das Set sind immer nur die größten Wellen, die durchkommen, und da lief immer nur die dritte. Das war ganz weird. Gleicher Spot.
Ja, habe ich auch schon mal gehabt, dass es zumindest so vorkam. Ich habe es nicht so verfolgt und analysiert, aber das, wo ich auch immer dachte, warum jedes Mal paddle ich hier an und die geht nicht und dann rollt die dritte über mich rüber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die bekommen hätte, wenn ich auf die gewartet hätte. Irgendwo, ne? Auch so.
Ja, das, bei mir Phänomene. War das tatsächlich die dritte, weil der Local damals, der ist so zu mir her dann gepaddelt und meinte so, hey, wir haben jetzt ja beide so festgestellt, es läuft immer nur die dritte. Dann waren wir nur zu zweit und war es so, ja komm, dann lass jedes Mal einfach eine Party-Wave nehmen. Einmal du nach links und ich nach rechts und einmal andersrum.
Sehr geil.
Und dann haben wir uns irgendwie eine Stunde lang so eine Session gegönnt.
Ja. Schön.
Ja, ein schlechtes Erlebnis hatte ich gar nicht. Ich hatte nur noch mal ein Erlebnis, wo mein Forecast tatsächlich ziemlich krass eingetroffen ist. Da hat mich meine Freundin gefragt, so, ja, ich würde voll gerne mal so eine Big Wave sehen. Und dann habe ich am Abend so gesagt, so, ey, morgen 5000 Joule, Swell schaut gut aus und können wir mal gucken. Und dann wachen wir morgens so auf und dann, ich schaue so drauf, so, wow, und an dem Spot ist sogar jetzt Offshore. Wir müssen da, ich glaube, da könnten, ich habe von Big Wave Surfen keine Ahnung, muss man dazu sagen. Mhm. Ich vermute mal, ich kenne da so einen Big Wave Spot hier um die Ecke, von dem ich gehört habe, dass das ein Big Wave Spot ist, ich habe da noch nie eine Welle gesehen, da müsste jetzt eine Big Wave sein, laut meinen Gedanken. Und dann sind wir da hingefahren und von Weitem schon sehen wir so ein paar Köpfe aus dem Wasser ragen und dann von Weitem sieht es natürlich immer so relativ sweet aus. Und dann tatsächlich war der Spot on und ich habe dir doch die Videos gezeigt an der Ostsee auf meinem Handy, diese Triple Overhead Barrels, ja, die da dann passiert sind, das war der Tag.
Ja,
das war dann
krank. Ja.
Ja, da hatte ich mal, war ich einen Tag so Big Wave Spotter. Also wer mich einstellen will als Big Wave Spotter, steht dann Nazaré auf dem Leuchtturm hoch für euch.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht als Forecaster, das da kann ich empfehlen.
Big Wave Forecaster.
Ja, also so richtig schlechte Erfahrung, glaube ich, hatte ich eigentlich auch nicht. Aber es ist halt, es steht und fällt dann halt auch mit dem, wie man sich auf so einen Surftrip einlassen kann. Ne? Wenn du mit Kindern da bist, gerade mit kleinen Kindern, wie es bei mir ja nur in den letzten 10 Jahren der Fall war, dann hast du halt irgendwo, ja, du hast um 15 Uhr einen Slot von 2 Stunden, wo du los kannst. Und ob dann das Meer richtig ist oder nicht, ist dann halt da Hit, Glück oder Pech. Und ich hab auch schon immer geschafft, das einigermaßen so hinzudrehen, dass es zu den richtigen Zeiten ist, aber es klappt halt nicht immer. Und dann kommst du halt manchmal zu so einem Spot und trotz Vorhersage ist es wahrscheinlich wäre es in 2 Stunden, wenn ein bisschen weniger Wasser oder ein bisschen mehr Wasser, wird's passen. Aber ja, so ist dann auch manchmal das Surferleben.
Es fällt mir doch noch eine kleine Anekdote ein zu einer schlechten Erfahrung von mir. Da hat mich der liebe Jonas auch mal wieder in Portugal besucht gehabt, irgendwie einen Monat lang, als ich da unten gehaust habe. Und irgendwie haben wir an so einem Strand pennt und da war irgendwie angesagt, dass so ab Mitternacht Offshore blasen soll bis so 6-7 Uhr morgens. Das hat die Vortage auch immer eintreten und aber irgendwie an dem Abend hatten wir so ein Lagerfeuer gemacht und dann hatten wir irgendwie uns leicht einen Helm umlackiert, sag ich mal.
Das kenne ich ja von euch. Grüße an Jonas. Auf jeden Fall, trinkfeste Runde war da gut zusammen, würde ich sagen.
Ja, genau. Also das passiert ab und zu, vor allem beim Surfen. Und dann war es auch schon spät. Ich habe mir dann noch, da war irgendwie so die Zeit, wo Portugal echt früh die Sonne aufgeht. Ich habe mir, ich weiß noch, 4.30 Uhr einen Wecker gestellt gehabt und dachte mir, ja, Mann, morgen früh wird gescored und es war 1 Uhr zu dem Zeitpunkt, wo ich mir den Wecker gestellt habe und da habe ich noch lange nicht geschlafen. Und dann war ich so gerade so in meinem Bett und auf einmal geht mein Handy ab und ich mache so meine Äuglein auf und dachte mir, ja, okay, fuck it, ey, ich gehe surfen. Dann bin ich so vor und war dann auch schon hellwach so, weil es war arschkalt und ich bin so meine Boxershort einfach so am Strand vor. Und dann, war Panne. War einfach übelste Panne. War onshore, brutaler onshore, war schwabblig, unsurfbar, Strömung. Ey, wenn ich da rauspaddelt wäre, an dem Spot hatte ich eh schon mal so eine Nahtoderfahrung. Fuck, ey, und dann konnte ich nicht mehr pennen.
Ja, das ist auch schön auf jeden Fall. Das sind so Momente, wo ich gar nicht genau weiß bei mir, was jetzt mein Empfinden gewesen wäre. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann zu diesem Spot gelaufen wäre und du gedacht hättest, oh Gott sei Dank, es ist nicht on, dann kann ich mich wieder hinlegen.
Ja, ich war ein bisschen froh, muss ich sagen. Ich glaube, das wäre so eine Suicide-Session. Wobei, ich hätte wahrscheinlich wieder 3 Schellen vom Meer bekommen, hätte das Meer gesagt, na, nicht zu viel trinken am Vortag und dann wär's gar nicht.
Ja, das wird auch nochmal eine Episode, glaube ich. Warum passen eigentlich Bier und Surfen so gut zusammen?
Oh ja.
Ja, von daher echt einfach immer mal die Spots checken, die in der Nähe bei einem sind, auf den Wegen, die wir jetzt beschrieben haben, zum Beispiel. Ne? Viele Punkte dabei. Magst du nochmal so ein ganz kleines Mini-Wrap-up? Welche Grundfesten man beachten sollte bei seinem Local Spot vielleicht, der nicht allzu weit weg ist?
Ja, also ich würde das erstmal mir die Bodenbeschaffenheiten anschauen und deswegen und da dann auch mal die Tides checken, mir mal den Spot bei verschiedensten Tides angucken als Punkt 1 und dann einfach mal und dann ist einfach wichtig, den Wind zu beachten. Also haben wir genug Platz, dass die Welle Fahrt aufnehmen kann, dass dort auch Swell ankommt. Und sobald dann wir wissen, okay, es kommt Swell an, dann können wir ja mal beachten, zu welcher Tageszeit ist Offshore, zu welcher Tageszeit ist Onshore, wie entsteht der Offshore, wie entsteht der Onshore, vielleicht auch sogar mal noch weitergedacht, zu welcher Jahreszeit, weil es wiederholt sich relativ ähnlich jedes Jahr. Und dann einfach mal gucken, gibt's geschützte Spots vielleicht, geschelterte, windgeschützte Sachen und dann einfach mal gucken, trifft Swell auf Wind irgendwo offshore und dann einfach losziehen, würde ich sagen, und einfach auch mal Bojen gucken mit Wellenenergie, Wellenperioden beachten und dann einfach mal gucken. Also es ist echt einfach viel angucken. Aber vielleicht mal nochmal, das war vielleicht so ein kleines Summary nochmal, so mit Wörtern, die wir vorhin so einfach in den Raum geworfen
und haben. Am Ende dokumentieren. Das habe ich auch viel zu selten gemacht, muss ich sagen. Das habe ich auch immer gedacht, sollte man tun und finde ich auch ein super guter Ansatz. Beste, was man machen kann eigentlich, ja.
Ja, schön. Wobei ich muss sagen, ich weiß echt alle Spots noch auswendig, aber in meinem Hirn ist dafür halt nichts anderes, gell, wenn du mir manchmal erzählst, wie Leute was und ich vergesse das. Ey, manchmal führe ich so Gespräche am Vortag und ich vergesse einfach, was wir geredet haben, aber dann frage ich mich, wie kann ich mir die ganzen fucking Surfspots merken?
Ja, ich glaube aber, die Frage hat sich wahrscheinlich fast jeder schon mal gestellt, was für eine Kacke man sich in seinem Leben so behalten hat an komischen Erinnerungen an früher, die irgendwie vermeintlich nichts über einen aussagen oder einem eigentlich nichts bedeuten dürften. Und was habe ich nicht alles vergessen in der letzten Woche, was mir jemand gesagt hat oder geschweige denn, was ich in der Schule mal gelernt habe. Ja, von daher einfach immer mal machen ist dann auch wieder ein guter Schlusstipp, ne?
Voll. Und vielleicht auch, wenn irgendwelche Fragen sind, uns schreiben, dann können wir in der nächsten Folge darauf eingehen, weil es ist halt auch wieder so ein mega komplexes Thema, wo man bestimmt auch viel vergessen kann zu sagen oder viel gefährliches Halbwissen jetzt hier gedroppt hat, das ich bestimmt ausführen kann dann noch. Also einfach gerne Fragen stellen, schreiben und dann klären wir die Fragen, glaube ich.
Ja, genau. So machen wir's. Gut, Fabi. Dann würde ich sagen, haben wir's für heute wieder geschafft hier mit der Arbeit.
Jawohl. Dann das Vergnügen. Aber wir hatten das Vergnügen währenddessen schon ja, mit dem Bier.
Ja, dann stoßen wir. Ach, du hast schon ausgetrunken, glaube ich, ne?
Ist leer.
Na, dann mache ich mal hier noch Ende und dann alles klar. Wir führen das dann jetzt hier nach dem Gespräch weiter aus, Leute. Also, bis dahin.
Bis dann.
Ja, also bei mir passt hier heute alles, sag ich euch, Leute. Ihr erwischt mich in echt perfekt geschäbten Wellen. Huha, ja. Ja, aber war ja nicht ganz nett zu hören heute, die Folge. Ne? Ich meine, wusste ich natürlich alles schon, ne? Ja klar. Aber ein paar gute Tipps waren dabei. Und ja, Wellenentstehung haben die Jungs aber, wie ich finde, ein bisschen zu knapp angerissen. Da würde ich gerne noch ein bisschen was nachreichen, der. Das fand ich zu oberflächlich. Also der Wind, ne, oder Sturm draußen auf dem Meer, der gibt nämlich seine Energie ins Meer über. Und diese Energie fließt in den Wellen dann Richtung Küste. Dieser Energieübergang von Wind zum Meer, zum Wasser, nennt sich der Fetch.
Mann, Junge, du sollst surfen und nicht labern.
Ja. Und diese Energie ist dann erstmal dieses besagte wilde Geschwabbel da draußen.
Du bist aber immer fertig, du sitzt im Weg da, Mann.
Mann, ey, die Leute nerven mich, die wollen nichts lernen. Dann läuft das Ganze weit in Richtung Küste. Am besten noch durch ein nettes Hochdruckgebiet zwischendurch. Da ordnet sich das ganze Geschwabbel zu schönen Wellensets. Trifft dort auf Widerstand am Meeresboden. Also eine Sandbank, Griff, Felsen.
Alter, jetzt wird fertig da.
Und ja, dazu müsst ihr wissen, über die Hälfte der Energie, habe ich mal gelernt, einer Welle läuft unter Wasser. Und dann... Oh, fuck, ich hab das nicht überlegt.
Das war der Flugscheißer, er soll lieber surfen. Da groß Weisheiten rauszuhauen.
Idiot. Ach, guck, da kommt er wieder gepaddelt.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.